Moin Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast der IHK Lüneburg Wolfsburg.
Herzlich willkommen zu Moin Wirtschaft. Mein Name ist Andreas Kirschenmann. Ich bin Präsident der Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg und Unternehmer. In diesem Podcast spreche ich mit Menschen aus Wirtschaft und Politik über die Themen, die uns bewegen. Wir wollen die Dinge klar benennen und mit Experten über die wichtigen Fragen und Herausforderungen unserer Zeit diskutieren. Wir wollen Impulse und Denkanstöße geben, denn es ist viel zu tun, damit unsere Wirtschaft wieder erfolgreich sein kann. Heute ist Freitag, der 4. April 2025. In diesem Podcast geht es um die große Politik. Die USA haben ihren Kurs unter Trump fundamental geändert. Die wertebasierte Ordnung und die westliche Allianz stehen in Frage. Amerika wendet sich von Europa ab. Trump verhängt Strafzölle, will den Panama-Kanal zurück, spricht über den Anschluss Kanadas oder die Annexion Grönlands. In den letzten Wochen konnten wir sehen, wie im Rekordtempo der Staat und seine Institutionen und somit die Demokratie von der Trump-Administration, man kann schon fast sagen, zerschlagen oder mit Gefolgsleuten besetzt werden. Gerade sind die Börsen auf Talfahrt und die Stimmung in der Wirtschaft hat sich gedreht. Hinzu kommen die Entwicklungen in Bezug auf die Ukraine. Bei den Gesprächen sitzen weder die Ukraine noch die EU mit am Tisch. Europa und Deutschland sind nicht auf eine solche Lage vorbereitet, weder wirtschaftlich noch militärisch. Welche Auswirkungen haben die aktuellen Entwicklungen in den USA auf Europa und was sind die richtigen Antworten? Um das zu besprechen, sind heute David McAllister, ehemaliger Ministerpräsident des Landes Niedersachsen und aktuell Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Europäischen Parlament, und die Politologin Catherine Klüver-Ashbrook von der Bertelsmann Stiftung, eine Wissenschaftlerin, die sich schon lange mit dem transatlantischen Thema beschäftigt, bei mir im Studio. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank.
Hallo.
Liebe Frau Klüver-Ashbrook, Sie leben ja so ein bisschen zwischen den Welten Europa und USA. Sie haben vorhin erzählt, dass Sie oft rüberfahren. Sie sind auch mit einem Amerikaner verheiratet. Wenn Sie die Entwicklung so jetzt in den letzten, sagen wir mal, Tagen seit der Amtsübernahme von Trump Revue passieren lassen, wie geht es Ihnen dabei?
Ja, ich glaube, Herr Kirschenmann, Sie haben es quasi schon angekündigt. Es sind leicht über 70 Tage, die normalerweise die Marge, mit dem man sich anschaut, wie geht es Amerika nach einer Präsidentschaftswahl, das sind die ersten 100 Tage. Und in Ihrer Anmoderation hat schon angeklungen, was für eine faktische Revolution wir in den USA gerade erleben. Also nicht nur die außenpolitischen Dimensionen, die Sie schon angesprochen haben, der tiefe Riss in der internationalen regelbasierten Ordnung, was sowohl Finanz- und Wirtschaftssystem angeht, aber eben auch die Verlässlichkeit der USA als Partner im rechtsstaatlich abgesicherten internationalen System. Also die Frage, die wir uns über die NATO stellen müssen, auch wenn Marco Rubio gestern gesagt hat, die USA stünde an der Seite der NATO. Es verliert stark an Glaubwürdigkeit, diese Aussagen im Kontext einer sich so schnell verändernden USA. Und mir, ganz ehrlich, besonders durch diese innenpolitischen Veränderungen, durch diese Beschleunigung im Ab- und Umbau der Institutionen, aber vor allen Dingen auch eben der Normen, des Umgangs miteinander und vor allen Dingen auch natürlich der kulturelle, der Anschlag, der auf bestimmte Kulturfesten in den USA faktisch verübt wird von dieser Regierung. Das wirkt sich für mich als Amerikanerin schwer aus. Es ist schwer auszuhalten, muss man ganz ehrlich sagen. Denn vieles, wofür ich immer gedacht habe, dass die USA dafür stehen, dafür einstehen, Pluralismus, Diversität, aus vielen eins ist das Motto der USA, all das scheint jetzt in Frage gestellt.
Wie fühlt sich das aus Sicht der EU an, Herr McAllister? Was glauben Sie, ist der große Plan von Trump? Was hat er vor in den USA?
Für uns in der Europäischen Union sind die Vereinigten Staaten der mit Abstand wichtigste Partner über die ganzen Jahrzehnte gewesen, sowohl als Handelspartner Nummer eins und erst recht als wichtigster NATO-Verbündeter. Und deshalb wird in der Europäischen Union eben mit großer Sorge diese neue Entwicklung in Washington verfolgt. Wir sind ja seit dem 20. Januar mit einer amerikanischen Regierung konfrontiert, die bisherige Weltordnung und die damit verbundenen auch, ich will sie mal bezeichnen als westlichen Werte, in einem schwindelerregenden Tempo demontiert. Der Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen, der Ausstieg aus der Weltgesundheitsorganisation, das Einfrieren der Entwicklungszusammenarbeit, das Infragestellen staatlicher Souveränität und der multilateralen Zusammenarbeit. Darauf hat doch lieber Ashbrook schon hingewiesen. Und nun auch die Einführung dieser umfassenden Zölle. Das zeigt, die transatlantische Wertegemeinschaft ist aus den Fugen geraten. Und unsere Differenzen haben leider eine neue Dimension erreicht, denn es geht jetzt um unser ganz grundlegendes Verständnis von Demokratie, von Rechtsstaatlichkeit und von offener Gesellschaft. Das ist leider die bittere Analyse. Für einen deutschen christlichen Demokraten wie mir ist das ganz besonders schmerzlich, weil wir immer uns positioniert haben an der Seite unserer amerikanischen Partner. Aber ganz offensichtlich haben wir gegenwärtig zumindest eine Regierung in Washington, für die Europa kaum eine Rolle spielt und wo die transatlantische Zusammenarbeit einfach nicht mehr diese Bedeutung hat. Darauf müssen wir uns einstellen und die Antwort kann nur sein, dass wir mehr europäische Souveränität, mehr strategische Autonomie schnellstmöglich jetzt erzielen.
Kann man nicht sagen, dass, um mal Claudia Major zu zitieren, Europa eigentlich der ideologische Gegenentwurf von dem ist, was Trump will? Also wenn man jetzt mal überlegt, das, was er jetzt versucht, in Amerika umzusetzen, entspricht da gar nicht dem, wofür wir stehen. Sie haben von diesem grundsätzlichen Wertekonflikt gesprochen. Der ideologische Gegner scheint ja nicht mehr Russland oder China zu sein, sondern ideologische Gegner. Und der Gegner, den Trump am meisten im Fokus hat, ist die Europäische Union. Das heißt natürlich für uns, dass wir damit auch umgehen müssen. Das heißt, aus einem Verbündeten ist jemand geworden, der sich abgewendet hat und der politisch einen ganz anderen Weg eingeschlagen hat.
Also die Haltung der Trump-Leute gegenüber der Europäischen Union ist unhistorisch. Die europäische Einigung ist immer auch begleitet worden durch die Vereinigten Staaten von Amerika. Denn die europäische Einigung, die wir erlebt haben seit 1945, war ja auch die einzig richtige Antwort auf die Katastrophen des 19. und vor allen Dingen die Katastrophen des 20. Jahrhunderts mit dem Ersten und mit dem Zweiten Weltkrieg. Und zur amerikanischen Außenpolitik gehörte immer nicht nur, dass man betont, dass Amerika etwas ganz Besonderes ist, also America first, aber es hieß nie America alone. Und die Vereinigten Staaten von Amerika sollten als führende Weltmacht wissen, dass es besser ist, Partner und Alliierte zu haben. Und wir Europäer haben in den letzten Jahren uns ja auch immer loyal gegenüber unserem Bündnispartner, den Vereinigten Staaten von Amerika, gezeigt. Ich darf daran erinnern, ein einziges Mal ist Artikel 5 NATO aktiviert worden nach 9/11. Und damals standen die Europäer selbstverständlich an der Seite ihrer amerikanischen Verbündeten. Also insofern, die Trump-Leute verstehen offensichtlich nicht, wie die Europäische Union funktioniert. Diese Chats, die immer wieder deutlich werden, andere Aussagen zeigen, dass es offensichtlich eine tiefsitzende Verachtung gibt. Aber das eine ist eben das zu beklagen. Das andere ist, wir müssen uns darauf einstellen. Wir müssen versuchen, mit dieser Trump-Administration die nächsten 3,5 Jahre einigermaßen umzugehen. Meine Lösung wäre immer, lasst uns versuchen, transatlantisch zu bleiben, aber wir müssen sehr viel mehr und schneller im wahrsten Sinne des Wortes europäisch werden.
Nun fragt man sich, wenn man auch die Entwicklung in Amerika betrachtet, wo ist eigentlich die Opposition? Also ich habe mir neulich mal gesagt, wie lange machen die Leute das mit? Also wenn wir jetzt auch dieses Beispiel mal nehmen mit der Promotionsstudentin aus den USA, die einen kritischen Post abgesetzt hat und dann eingesammelt wurde von so einem Kommando von Leuten der Migrationsbehörde, glaube ich. Das zeigt ja, dass man im Prinzip auch Andersdenkende schon anfängt zu verfolgen. Wir sehen jetzt auch gerade ja die Börsen massiv auf dem Rückmarsch in Amerika. Die Stimmung hat sich in der Wirtschaft ja wirklich massiv gedreht. Am Ende oder am Anfang hat man ja gedacht, republikanische Präsidentschaft ist immer gut für die Wirtschaft, aber momentan sieht es ja ganz anders aus. Frau Klüver-Eschbrook, wo sind die alle, die damit eigentlich ein Problem haben müssten?
Ja, zwei Dinge gehören da eingeordnet. Also Donald Trump und die Republikaner, die ihn nun stützen, die sich in das MAGA-System eingereiht haben, die operieren gerade mit dem klassischen Prinzip divide et impera, also bestimmte Gruppen in ihren Interessen zu teilen. Und das machen sie nicht erst gerade seit vorgestern, sondern das haben sie mit relativ großem Erfolg über die letzten 30 Jahre in unterschiedlicher Art und Weise verfolgt. Aber es hat sich zugespitzt eben im Run auf diese Wahl. Donald Trump hat diese Wahl gewonnen, indem er zwei Dinge gemacht hat, indem er Nichtwähler und nicht häufige Wähler und Neuwähler motiviert hat in sein Camp. Das wird im Übrigen nicht und wenig halten, denn das sind Wähler, die jetzt unter den politischen Entscheidungen, die sich jetzt im Land ausspielen werden, sehr leiden werden. Nicht nur im Übrigen, wenn wir jetzt auf den Aktienmarkt gucken, denken wir vielleicht an Großunternehmen und Investitionen, aber die Pensionskassen der einzelnen Amerikaner, die Rentenversorgung, die sind in der Regel über die sogenannten 401k-Plans alle im Aktienmarkt spekulativ angelegt. Das wird sich jetzt also relativ schnell im eigenen Portemonnaie, in der eigenen Rentenplanung der Amerikaner rächen. Der ganze Staatsumbau zeigt schon jetzt im Übrigen, dass es sehr viel weniger Steueraufkommen geben wird. Die Steuerbehörde ist faktisch intern sofort kaputt gespart worden oder in den letzten Wochen kaputt gespart worden. Am 15. April müssen alle Amerikaner ihre Steuererklärung abgeben. 10% weniger Steueraufkommen wird schon gerechnet, wird da kommen. Jetzt wird es Schmerzpunkte geben, aber was die Trump- und MAGA-Bewegung geschafft hat, ist vorher kulturell stark zu spalten. Und das haben wir eben bei der Wahl gesehen, dass zum Beispiel in vielen, gerade republikanischen Bundesstaaten es gelang, zum Beispiel die Abtreibungsrechte und die Fragen von dem Namen Trump zu trennen, weil ein Wahlzettel so aufgestellt war, dass das quasi separat abgestimmt werden konnte. Das könnte man einerseits als Erfolg der Demokraten verbuchen, das wurde zuerst so gesehen. Aber schlussendlich führte es dazu, dass es Trump in der Summe die Wahlstimmen beschert hat, die er schlussendlich brauchte. Und so kommen mehrere Dinge zusammen. Einerseits immer noch von Demokraten ein Schockzustand, dass Trump in der Tat um ganz wenige Prozentpunkte, das sollte man hier auch noch mal sagen, denn Trump behauptet immer von sich selbst, er habe ein unglaubliches Mandat. Das stimmt nicht. Die Hälfte des Landes hat ihn weiterhin nicht gewählt und unterstützt ihn auch nicht. Aber dennoch, er hat den Popular Vote gewonnen. Also einerseits der Schock, anders als bei der ersten Amtszeit, dass das Land das wollte. Also die Demokraten realisieren jetzt, dass ihre Nachbarn in der Tat gegebenenfalls eine solche Politik wollte. Und wir sehen bei den republikanischen Wählern, dass es auch noch relativ hohe Zustimmung gibt. Und andererseits aber eben natürlich der Anfang der Wirkung jetzt, wie die kulturelle Revolution sich durchsetzt. Und zwar überall da, wo es quasi auf Kosten von Minderheiten, der Mittelschicht geht. All die Dinge, die Amerika in der Tat in der Summe über die Jahre und Jahrzehnte getragen haben. Also wenn Sie jetzt hingehen und große historische Ausstellungsstücke aus dem Smithsonian und anderen Staatsmuseen herausholen, wenn sie Ministerien so umbauen, dass es keine Chancengleichheit oder Gerechtigkeit mehr geben kann, die bestimmte benachteiligte Gruppen in neue Rollen heben. Wir sehen das im Pentagon, wir sehen das anderswo. Dann ist es doch ein Kampf gegen die Diversität und die Kapazität, die Amerika immer erst ausgestrahlt hat. Und diese neuen Verdrehungen, also wenn er einerseits erstmal die Gruppen hat voneinander so trennen können, dass es keinen massiven Straßenprotest gibt, das wird sich aber jetzt stark drehen oder es wird anfangen, sich zu drehen. Wir haben in den letzten paar Tagen gesehen, wie Cory Booker, ein Senator, ein afroamerikanischer Senator, in ja quasi einer Idee des Anfangs, wenn man so will, also zur Motivation seiner Demokraten, aber eben auch vor allen Dingen der Grassroots-Bewegungen im Land, 25 Stunden im Senat eine Rede gegen Donald Trump, gegen die Politik Donald Trumps gehalten hat, gespeist mit Erzählungen im Übrigen von Menschen im Land, die jetzt schon leiden unter dieser Politik. Nochmal, leicht über 70 Tage ist der Mann im Amt. Und da sehen wir doch, dass sich jetzt einiges tun wird. Oder wir sehen auch jetzt schon im Übrigen unter Landwirten. Wir sehen, die jetzt subventioniert werden müssen, weil die Entwicklungshilfebehörde weg und kaputt gespart worden ist. Wir sehen Bewegungen in der Mitte des Landes, zum Teil im Übrigen auch bei großen Universitäten, die staatlich abhängig sind, in der Mitte des Landes. Nicht nur da, wo wir jetzt einfach schon viel drüber reden, über die großen Universitäten an der Ostküste. Also es kommt etwas in Bewegung. Wie sich das äußern wird. Zurzeit äußert sich der Protest und der Gegendruck natürlich immer noch meistens in den Gerichtssälen der Vereinigten Staaten und da übrigens auch effizienter und effektiver als gegebenenfalls ein Straßenprotest. Aber ich gehe davon aus, dass sich da einiges jetzt verschiebt, einiges in Bewegung kommt. Also das, was Donald Trump über die Jahre mithilfe der Republikaner und auf der Aufbaubasis der Republikaner versucht hat, bestimmte Bevölkerungsgruppen voneinander effektiv zu trennen, das wird nicht mehr funktionieren in Summe.
Ja, dann haben wir ja bei den Populisten immer den Mechanismus, dass sie eigentlich versuchen zu spalten. Das ist ja ihr Geschäft, dass sie für sich in Anspruch nehmen, dass sie diejenigen sind, die wirklich verstanden haben, was das Volk, was die Menschen wollen. Wir haben das ja auch gesehen, jetzt zum Beispiel bei den Plakaten der AfD im Bundestagswahlkampf mit Alice Weidel. Da steht dann drauf, sie kämpft für euch oder für uns. Das ist natürlich ein finsteres Geschäft. Und wir sehen dann ja jetzt am Beispiel der USA, was passiert eigentlich, wenn diese Leute dann an die Macht kommen. Ich glaube, die Umfragen zeigen aktuell in den USA, 58% der Menschen sind unzufrieden mit der Politik Trumps. Wenn das Monetäre bei den Leuten in der Wahlentscheidung eine große Rolle gespielt hat, was in Amerika naturgemäß immer eine Frage ist, die Leute sagen sich, hey, was bringt mir mehr Dollars in die Taschen? Das Land hängt sehr daran, entsprechend Einkommen zu erzielen. Viele Amerikaner haben auch mehrere Jobs. Also das ist auch eine harte Gesellschaft, muss man sagen. Dann werden die natürlich, wie Sie es eben richtigerweise gesagt haben, über den Rückgang der Pensionsausschüttung und so weiter merken, dass sich das Ganze nicht gelohnt hat. Aber nochmal zu dem Thema, was kann eigentlich passieren, wenn es jetzt Proteste gibt? Es gibt ja auch demokratische Bundesstaaten, die wahrscheinlich diese Politik nicht gut finden und das auch nicht ewig mitmachen. Also wie ist der Ausblick in den USA in längerer Hinsicht? Was würden Sie sagen, Herr McAllister? Kann man damit rechnen, dass die USA vielleicht auch auseinanderbrechen, dass einzelne Staaten ausscheren oder solche Szenarien? Ist das langfristig denkbar?
Also zunächst würde ich ganz viel von dem, was Frau Klüver-Aschbrück an Analyse vorgenommen hat, unterstreichen. Will noch einen Punkt ergänzen, der eben auch zur Wahrheit dazu gehört. Ein Grund, warum Donald Trump erfolgreich war bei den Präsidentschaftswahlen im November, waren die Demokraten. Die Demokraten haben zu spät Präsident Biden, der ganz offensichtlich nicht mehr fit war, ausgetauscht. Das hätte früher erfolgen müssen. Und zum Zweiten hat die Vizepräsidentin Kamala Harris offensichtlich nicht überzeugt. Und da muss man objektiv sehen, da war ja auch noch Luft nach oben bei ihren Debattenauftritten, bei ihren Fernsehauftritten, bei ihren Kampagneauftritten. Und es zeigt sich auch einmal mehr, die Demokraten haben auch ihre Kernwählerschaft in Teilen vernachlässigt. Sie haben sich um Themen gekümmert, die in bestimmten Washington-Kreisen vielleicht ganz gut ankommen, aber die wenig ansprechend sind für die Industriearbeiterschaft, genau in den Staaten, wo Donald Trump dann tief in die demokratische Wählerschaft hineingedrungen ist. Und die Republikaner, Trump, haben auch Themen aufgegriffen, die auch für demokratische Stammwähler wichtig sind, zum Beispiel das Thema irreguläre Migration. Und das zusammen hat eben auch dazu beigetragen, dass es am Ende diesen großen Sieg gab, nicht nur für Trump, sondern auch für die Republikaner bei den Kongresswahlen. So, das dazu. Amerika ist eine Demokratie, eine well-established democracy. Und ich bin immer ein bisschen vorsichtig, wenn wir in Deutschland den Amerikanern um Tipps geben, wie man die Demokratie zu erhalten haben. Die haben eine viel längere Erfahrung als wir. Die amerikanischen Institutionen sind stabil, aber man weiß natürlich nicht, wenn es in diesem schwindelerregenden Tempo vorangeht, wo das am Ende zu führen könnte. Also ich kann nur hoffen, dass der Kongress seiner Verantwortung gerecht wird, insbesondere der Senat. Da gibt es ja mutige Senatoren, auch hoffentlich bei den Republikanern, die irgendwann auch mal dann Stoppschilder aufzeigen und dem Präsidenten deutlich machen, dass er eben keine Allmacht hat. Wir haben eine starke amerikanische Justiz. Leider ist sie zunehmend auch politisiert worden. Und die Vereinigten Staaten von Amerika sind, wie wir in Deutschland, auch ein Bundesstaat. Das heißt, die Bundesstaaten haben auch umfangreiche Kompetenzen. Also der amerikanische Präsident ist weit davon entfernt, von Alaska bis Florida überall durchzuregieren, sondern er muss sich auch an die Spielregeln halten. Also ich hoffe sehr, dass die amerikanische Demokratie stabil bleibt. Die Welt ist dringend darauf angewiesen, dass wir eine amerikanische Demokratie haben, die funktioniert, und eine amerikanische Demokratie, die begreift, dass auch die internationale Zusammenarbeit davon lebt, dass es am Ende verbindliche Spielregeln gibt. Denn die multilaterale, internationale, regelbasierte Ordnung ist der beste Schutz für die kleinen, für die mittleren und nicht ganz so großen Staaten. Und deshalb, wenn ich das doch sagen darf, bin ich eben auch so erschüttert, wenn die gegenwärtige Trump-Administration die Integrität und Souveränität von unabhängigen Staaten und Hoheitsgebieten in Frage stellt. Das ist vollkommen inakzeptabel.
Herr Kirschenmann, wenn ich noch einmal ergänzen darf, einfach nur um ein paar Nuancierungen schon reinzubringen zu dem, was David McAllister richtigerweise gesagt hat. Ich würde komplett unterstreichen, dass das institutionelle Gefüge der USA hält. Und der Punkt ist aber, oder der Punkt ist noch. Denn in der Tat ist es so, dass behende natürlich an Kernfunktionen der amerikanischen Demokratie abgebaut wird, dass im Übrigen auch gerade republikanische Abgeordnete nicht nur finanziell bedroht werden, was einen Vorwahlkampf angeht. Das ist in unseren europäischen Kontexten im Übrigen überhaupt nicht oder sehr schwer sich vorzustellen, um welche Geldsummen es da geht. Aber die Republikaner wird in beiden Kammern gesagt, wenn du dich regst, wenn du Oppositionspolitik oder andere Ideen vorantreibst, wenn du dich wehrst gegen das Weiße Haus, dann werden dir finanzstark unterstützte Gegner beim nächsten Vorwahlkampf in die Seite gestellt. Und es wird auch noch mit physischer Drangsalierung gearbeitet. Wenn Sie sich anschauen, die Polizeistatistik von November bis Januar, was ich vor einigen Wochen getan habe, dann werden auch besonders republikanische Abgeordnete, die ihren zweiten Wohnsitz in Washington haben, durch sogenannte Swatting-Attacken quasi physisch drangsaliert, eingeschüchtert. Und das sind eben die Konsequenzen zum Beispiel der Strafvergebung der Straftäter des 6. Januars. Das geschieht mit Methode. Es soll unterwandert werden, quasi genau der Kontrollaspekt, den David McAllister angesprochen hat, der einem Kongress zukommt. Wir sehen immer wieder, wie das Weiße Haus in der Eigenauslegung der amerikanischen Verfassung, nämlich in der Überhöhung des Präsidentschaftsamts, was nicht in der Verfassung steht. Wir erinnern uns daran, dass die amerikanischen Verfassungsväter sich lossagen wollten vom britischen Parlamentarismus, den David McAllister sehr gut kennt, aber wo ein König den Ton angab. Das wollten sie nicht. Sie wollten, dass die Macht, die Kontrollmacht vor allen Dingen auch eben vom Parlament ausgeht. Deswegen haben sie sich auch ein kompliziertes Wahlsystem gegeben, weil sie auch ihren Bürgern damals noch nicht vertraut haben. Also es ging darum, ein Parlament zu schaffen, was eben genau das macht, was es jetzt faktisch nicht tut, nämlich die Exekutive zu kontrollieren. Und das ist ein großes Problem. Das heißt aber nicht, dass im momentanen System die Demokratie nicht noch funktioniert. Denn wir hatten gerade nicht nur Zwischenwahl oder quasi vorgezogene Spezialwahlen in Florida, aber eben auch eine Richterwahl in Wisconsin. Eine Wahl, in die Elon Musk nochmal über 100 Millionen Dollar reingespült hat und in Wisconsin nicht erfolgreich war. Da hat sich eine demokratische Kandidatin für den obersten Gerichtshof durchgesetzt. Und zwar in Anführungszeichen nur, weil die demokratischen Wähler oder weil Wähler so motiviert waren. Und auch in Florida, ja, da haben zwei Republikaner traditionelle republikanische Sitze im Kongress wieder besetzt, aber mit sehr, sehr kleinen Prozentpunkten vergleichsweise. Und da scheint sich doch etwas zu regen im System. Und jetzt letzter Punkt, wenn das System hält. Denn parallel laufen drei Dinge und deswegen ist es immer noch wichtig zu schauen, was macht der Kongress. Der Kongress hat schon in den ersten Wochen zwei Änderungen am Wahlsystem vorgeschlagen. Erstens die Abschaffung der Wahlrechtsnivellierung von 93, eine Wahlrechtsreform, die quasi Bill Clinton auf den Weg gebracht hatte, dass man sich am gleichen Tag zur Wahl registrieren kann. Und jetzt ein neues Wahlgesetz, wo man nachweisen soll, dass man Amerikaner ist zur Wahl, amerikanischer Staatsbürger. Vielleicht im ersten Moment nicht besonders kontrovers, weil natürlich sollten nur Staatsbürger wählen. Aber das ist in Summe auch in den USA nie ein Problem gewesen. Und jetzt kommt das System Trump. Möchte ich ganz kurz erklären, weil ich glaube, da bewegen wir uns dann über die nächsten 4 Jahre hin, dass wirklich an der Institution Demokratie abgebaut wird. Vor der Wahl im November hat Steve Miller, die jetzige Nummer 2 im Oval Office, also Deputy Chief of Staff, 3 Bundesstaaten dabei unterstützt, zu klagen gegen die Innenbehörde, sie hätten so viele ausländische Wähler in ihrem Register. Warum musste er das machen? Weil bei der Wahl 2020, als die 60 Prozesse, die die Trump-Kampagne angestrengt hat, die Wahl einzuklagen als nicht funktional, die nicht funktioniert haben, weil da viele Richter darauf verwiesen haben, es gäbe gar keinen Präzedenzfall, dass es Fusch an der Wahl gäbe mit vielen ausländischen Wählern, die wählen wollen würden in einer amerikanischen Wahl. Und jetzt kommt unter einem Deckmäntelchen des Demokratieschutzes wird eine Gesetzgebung vorgeschlagen, die im Übrigen nicht durchkommen wird, weil der Senat da zustimmen müsste und David McAllister hat recht, das wird nicht passieren. Aber das macht nichts, weil Donald Trump versucht, das über ein Präsidentschaftsdekret durchzusetzen, wird im Übrigen auch nicht funktionieren. Aber wozu ist diese Methodik da? Die Bundesstaaten, in denen republikanische Gouverneure und republikanische Landesparlamente regieren, zu zwingen, diese durchzusetzen. Und das ist eben das System, Normenbruch, also erstmal einen Testballon loszuschicken, der dann vielleicht in der Summe nicht funktioniert. Aber, und das ist ja eigentlich der Punkt, wir haben 50 verschiedene Wahlsysteme in den USA, also Bundesstaaten konform, dort für neue Veränderungen zu suchen. Warum ist das ein Problem? wenn man nachweisen muss, dass man Amerikaner ist zur Wahl, weil es ganz wenig Ausweisdokumente gibt, die genau das tun. Amerikaner haben Führerschein, aber auf einem Führerschein steht nicht drauf, dass sie Amerikaner sind. Dann müssen sie einen Reisepass nachweisen. Unter 50% der Amerikaner haben einen Reisepass. Wenn Sie jetzt morgen einen neuen amerikanischen Reisepass beantragen wollen, dann dauert das fast 200 Tage derzeit, weil das State Department so kaputt gespart worden ist. Dann müssen Sie mit Ihrer Geburtsurkunde kommen. Wie viele verheiratete Frauen kennen Sie, die nicht mehr so heißen, wie es damals auf Ihrer Geburtsurkunde stand? Wie viele Migranten gibt es, die gegebenenfalls auch dort ihren Namen geändert haben, die aber jetzt amerikanische Staatsbürger geworden sind, weil sie naturalized Americans sind und, und. Das heißt, sie fangen von vorne an zu versuchen, bestimmte Gruppen von einer Wahl auszuschließen. Das ist, klingt alles vielleicht so kompliziert und trocken wie Knäckebrot, aber es gilt darauf zu schauen, auf das System. Denn das sind Systeme wiederum, die sich die Republikaner wo abgeschaut haben? Bei den Populisten in Europa. Wie fängt man an, über Normenverschiebung, über Gesetzesverschiebung, über Prinzipienverschiebungen im System an sich zu arbeiten? Und das sind die Dinge, die sie sich bei Viktor Orban abgeguckt haben, die sie sich bei den polnischen Populisten abgeguckt haben. Und es gilt da, auf diese Verschiebungen zu gucken, denn David McAllister hat recht. Noch hält das System, noch halten die Institutionen, noch hält die Justiz. Aber es wird darauf angesetzt, dass sie eben nicht in Summe und in längerer Strecke halten sollen. Und dann kommen die lustigen Spekulationen über die dritte Amtszeit von Donald Trump ins Spiel.
Aber man muss doch sich ganz klar fragen, das kann man ja auch sehen, in welche Richtung zielt das Ganze? Es zielt auf totale Kontrolle, ja, das Unterdrücken von Opposition. Wenn Sie jetzt auch schon von Einschüchterungen gegenüber Abgeordneten, selbst aus der Republikanischen Partei sprechen, dann fällt mir hier gerade ein Beispiel aus der deutschen Geschichte ein, Endphase Weimarer Republik, und da ging es ja auch so los. Also wenn da nicht noch irgendwas jetzt anders läuft mal, als wir das in den letzten 70 Tagen erlebt haben, dann habe ich jetzt gerade keine besonders gute Prognose. Dieser Konflikt zwischen diesen verschiedenen Sichtweisen muss in der amerikanischen Gesellschaft ausgetragen werden. Und es kommt jetzt darauf an, dass nicht nur die Institutionen sich so gut wie es geht irgendwie verteidigen und dagegen wehren, dass der Rechtsstaat noch funktioniert. Es kommt auch auf die Menschen in den USA an, dass sie sich darüber informieren, dass sie es durchschauen. Es hat auch nichts damit zu tun, dass wir denen irgendwas erklären wollen. Das müssen die unter sich ausmachen. Aber ich meine, als Deutsche haben wir eine Geschichte hinter uns und wir sind vielleicht auch etwas sensibilisierter. Und das macht mir momentan ziemlich große Sorgen. Ich habe da jetzt auch einige schlaflose Nächte verbracht. Das wird Ihnen wahrscheinlich auch so gehen, wo man sich dann denkt, mein Gott, wo führt das eigentlich hin? Aber kommen wir doch mal auf die wirtschaftliche Komponente und das, was jetzt gerade auch passiert. Das ist ja die Aktion oder das Politikfeld, auf dem das Ganze auch ausgetragen wird zwischen Europa und den USA. Wir hatten jetzt nochmal die Verhängung von massiven Strafzöllen. Das trifft ja auch besonders unsere Automobilindustrie. Der wirtschaftliche Schaden für Europa wird wahrscheinlich immens sein. Was sagt die EU dazu im Moment und was sind die Strategien dagegen?
Also die Ankündigung von Präsident Trump, neue Zölle für die ganze Welt einzuführen, bedeuten aus meiner Sicht einen katastrophalen handelspolitischen Einschnitt für die Weltwirtschaft. Trump führt damit seine protektionistische Handels- und Zollpolitik fort und erhebt sie jetzt kompromisslos auf ein neues Level. Also aus meiner Sicht ist das die aggressivste protektionistische Maßnahme seit Jahrzehnten. Es ist ein klarer Bruch mit der internationalen Handelspolitik. Es ist eine Abkehr von der Grundlage für die weltweite Wertschöpfung und entsprechendes Wachstum und Wohlstand in vielen Regionen der Welt und eben auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Es ist absolut kontraproduktiv. Und das ist, wie es viele kommentiert haben, das ist kein America first, das ist ein America alone. So, wir haben das als Europäische Union bis zuletzt versucht zu vermeiden. Bis zum Schluss waren hochrangige Vertreter in Washington, um die amerikanische Seite davon zu überzeugen, dass das alles nicht der richtige Weg ist, dass am Ende Zölle für beide Seiten nur negative Konsequenzen haben, dass Lieferketten gestört werden, dass Planungssicherheit verloren geht. Wie auch immer, we are where we are. Die Europäische Union ist darauf vorbereitet. Wir finalisieren aktuell unsere Gegenmaßnahmen. Wir werden reagieren auf die neuen Autozölle. Wir werden analysieren zudem, welche indirekten Auswirkungen diese Zölle auf den Welthandel haben. Es ist aber nach wie vor noch nicht zu spät für eine politische Lösung. Wir sind als Kommission weiterhin bereit, an einer vernünftigen Lösung zu arbeiten. Allerdings auf Augenhöhe, wir lassen uns nicht einschüchtern. Aber offensichtlich ist der amerikanische Präsident fest entschlossen, das jetzt durchzuziehen. Was wird es konkret geben? Wir werden als Europäische Union mit Nachdruck, aber zugleich verhältnismäßig reagieren. Die Kommission hat, wie gesagt, Gegenmaßnahmen vorbereitet. Ursprünglich wollten wir in zwei Schritten vorgehen. Jetzt wird es ein Paket geben, das konkret bedeutet, erstens die Aussetzung der bereits 2018 und 2020 beschlossenen Gegenmaßnahmen ist am 1. April ausgelaufen. Dadurch werden jetzt wieder Zölle auf US-Produkte wie Harley-Davidson-Motorräder, Levi's Jeans und Bourbon im Wert von 8 Milliarden Euro eingeführt. Und zum Zweiten wird ein zweites Paket zusätzlicher Maßnahmen aktiviert. Wir haben jetzt, die Kommission hat eine Liste von möglichen Produkten veröffentlicht. Wir haben die Mitgliedstaaten konsultiert. Es geht am Ende darum, zielgerichtete, angemessene Gegenreaktionen zu setzen, um eben am Ende ein Umdenken in Washington doch noch hervorzurufen. Und schließlich gibt es ja noch einen berühmten Elefanten im Raum. Wir Europäer sind stark im Produktbereich. Da gibt es einen Handelsüberschuss von 150 Milliarden Euro zu unseren Gunsten. Auf der anderen Seite, deshalb übrigens will ja auch Präsident Trump, der nur die Warenverkehre sieht, ja auch hier uns mit diesen zusätzlichen Zöllen belasten. Auf der anderen Seite sind die Amerikaner sehr stark im Dienstleistungssektor, im digitalen Dienstleistungssektor. Die Apples, die Googles, die Facebooks, die machen 100 Milliarden Euro Überschuss im Vergleich zu den Europäern in diesem Bereich. Das heißt, eine Option wäre es auch, die digitalen Dienstleistungen entsprechend zu besteuern. Eine Option wurde bereits in der ersten Amtszeit von Trump erwogen. Und das war ja damals auch letztlich der Anstoß für die Einführung des sogenannten Anti-Coercion-Instruments, also des Anti-Zwangsmaßnahmen-Gesetzes. Seitdem wir das beschlossen haben in Europa, haben wir ja sehr viel mehr Möglichkeiten, uns zu verteidigen. Das heißt, wir können nicht nur Gegenzölle erheben, wir können auch Patente aussetzen oder die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen oder Forschungsprojekten einschränken. Letzter Satz. Unsere Botschaft als Europäer an Washington ist klar, wir stehen für fairen Handel. Wir werden aber dennoch uns nicht von den Amerikanern einschüchtern lassen und deshalb werden wir dann auch auf diese Strafzölle eines Verbündeten, ich betone, eines Verbündeten reagieren. Aber wenn es geht, wollen wir nach wie vor engagieren statt eskalieren. Wir sind bis zum Schluss bereit, doch noch eine vernünftige Lösung hoffentlich zu erarbeiten.
Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass die EU das hinkriegt mit den Amerikanern?
Also wir haben ja gesehen, Trump versteht nur eine Sprache. Er hat ja auch Zölle in umfassender Art und Weise gegenüber Kanada und Mexiko angekündigt. Da gab es eine entschlossene, harte Gegenreaktion und das hat ihn beeindruckt und hat er ja zum Teil auch wieder etwas zurückgenommen. Also ich hoffe bis zum Schluss, dass wenn die Amerikaner erstmal sehen, welche Gegenmaßnahmen erhoben werden können, dass es dann vielleicht doch noch Leute gibt im Umfeld von Präsident Trump, die sagen, mein lieber Präsident, das schadet aber jetzt uns massiv in Amerika und am Ende schadet es ja vor allen Dingen den Wählerinnen und Wählern von Donald Trump, auf die Catherine Kluwer-Aschbrück hingewiesen hat. Es sind ja gerade die Bezieher von den kleineren Einkommen, die besonders unter dieser Preisspirale, unter dieser dann loslegenden Inflation besonders leiden werden. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Trumps ökonomische Aktivitäten in irgendeiner Weise rational begründen zu können, fällt auch, glaube ich, den letzten Koryphäen ganz besonders schwer. Das ist alles nicht durchdacht, aber wir müssen eben jetzt mit dieser Situation irgendwie versuchen, klarzukommen. Ich bedauere das alles zutiefst.
Ja, das geht uns allen so, das sehe ich auch so. Ich meine, das geht völlig vorbei an der Realität internationaler Lieferketten in der globalisierten Welt, muss man ganz klar sagen. Wenn Sie sich Produkte angucken heute, die komplex sind, sind da immer Komponenten von vielen Ländern drin. Und nicht nur das komplette Produkt, das exportiert wird, also das komplette Auto, sondern auch das Auto in Amerika wird durch Komponenten, die aus anderen Ländern zugeliefert werden, teurer. Die Zeche zahlen jetzt zunächst die amerikanischen Wähler. Die Inflationsrate ist ja auch wieder zurück. Das kann natürlich dazu führen, dass der innenpolitische Druck steigt. Und wenn wir dann von außen auch noch verhandeln, denke ich auch, dass vielleicht was passiert. Und es ist auch übrigens alternativlos, was Sie vorgeschlagen haben. Deswegen unterstützen wir das auch aus der Wirtschaft vollkommen. Wir müssen im Gespräch bleiben, aber wir müssen auch selbstbewusst auf Augenhöhe agieren und dürfen uns nicht einschüchtern lassen. Eine weitere Idee könnte ja auch sein, dass man mit anderen Handelspartnern versucht, bessere Kooperationen aufzubauen.
Das Wirtschaftsalphabet.
In jeder Folge von Moin Wirtschaft hören Sie die Rubrik Das Wirtschaftsalphabet. Dort erläutern wir jedes Mal einen Begriff aus der Wirtschaft. Dieses Mal F wie Freihandelsabkommen.
Ein Freihandelsabkommen ist ein völkerrechtlicher Vertrag zwischen Staaten, der mit dem Ziel geschlossen wird, den freien Handel von Waren, Produkten und Dienstleistungen im Ganzen oder in Teilbereichen zu gewährleisten. Ein Freihandelsabkommen zwischen zwei Staaten ist ein erster Schritt zu einer engeren wirtschaftlichen Integration zwischen Ländern. Laut Statista waren Mitte 2024 370 Handelsabkommen aktiv. Allein die EU hat aktuell mehr als 70 laufende Handelsabkommen. Die wichtigsten Freihandelsabkommen der EU sind der EWR, Europäischer Wirtschaftsraum, die EAWU, die Europäische Wirtschaftsunion und das CEFTA, Mitteleuropäisches Freihandelsabkommen.
Ich hatte jetzt neulich Besuch von der Generalkonsulin von Indien aus Hamburg. Sehr interessantes Gespräch. Indien entwickelt sich ja in vielen Bereichen auch hervorragend. Die machen jeden Monat einen neuen Flughafen auf. Im Moment sind der größte Kunde bei Airbus zum Beispiel. Da ist viel Potenzial. Auch da könnte man zum Beispiel Zusammenarbeit ausweiten. Es hakt aber momentan an dem Freihandelsabkommen oder Handelsabkommen mit Indien. Und da sind wir ja als Europäer, vielleicht auch als Deutsche, sind wir da nicht auch ein bisschen pingelig? Also wenn mir die gute Generalkonsulin erzählt, dass es jetzt gerade daran hakt, dass unsere Anforderungen an die Qualität des Tees, den die Inder ganz gerne in die EU liefern würden, so hoch sind, dass sie das aktuell nicht erfüllen können. Müssen wir da nicht auch mal hier und da vielleicht ein bisschen pragmatischer und unkomplizierter werden?
Also die Antwort auf diese amerikanischen Entwicklungen kann nur sein, wir müssen als Europäer stärker werden. Und deshalb muss unsere Agenda in Europa ganz klar sein. Erstens, wir müssen unsere eigene Wirtschaft stärken. Das bedeutet vor allen Dingen durch eine schnelle und umfassende Entbürokratisierung. Da legt ja die Kommission nun endlich mit den Omnibusgesetzen ja erste konkrete Schritte vor, um die europäische Wirtschaft, die insbesondere die kleinen und mittleren Unternehmen zu entlasten. Zweitens, der Binnenmarkt ist die eigentliche Stärke von unserer wirtschaftlichen Kraft in Europa. Der Binnenmarkt muss weiter vertieft, er muss weiter vollendet werden. Und das Dritte ist in der Tat, wie Sie es gesagt haben, Herr Kirschenmann, wir müssen viel mehr jetzt in der Handelspolitik machen. Wir müssen unsere Lieferketten diversifizieren. Wir müssen regelbasierte, verlässliche Rahmenbedingungen schaffen für die Unternehmen auf globalen Märkten. Das heißt konkret, in der Handelspolitik, das Mercosur-Abkommen muss jetzt endlich unter Dach und Fach gebracht werden. Das muss spätestens im zweiten Halbjahr unter der dänischen Ratspräsidentschaft vom Europäischen Parlament und vom Rat ratifiziert werden. Das EU-Mexiko-Abkommen ist fertig. Das muss ebenfalls jetzt unter Dach und Fach gebracht werden. Und die Kommission hat angekündigt, neue Handelsabkommen abzuschließen in dieser Wahlperiode, unter anderem mit Indien, unter anderem mit Indonesien, unter anderem mit Thailand, Malaysia, also die ganzen ASEAN-Staaten sind für uns wichtig. Indien ist ganz besonders wichtig, das haben Sie zu Recht angesprochen. Da war ja die Kommission jetzt zu einer gemeinsamen Tagung mit der indischen Regierung in Delhi. Hat es eine positive Aufbruchsstimmung gegeben. Und ich darf auch daran erinnern, dass das EU-Australien-Abkommen in der letzten Wahlperiode erstmal gescheitert ist. Auch das muss zu Ende geführt werden. Aber, Herr Kirschenmann, das wird nur funktionieren, wenn wir als Europäische Union in einigen Bereichen unseren handelspolitischen Ansatz verändern. Erstens, wir dürfen die Abkommen nicht ideologisch überfrachten. Man kann nicht in ein Handelsabkommen alles hineinverhandeln, was man schon immer mal als Europäer machen wollte. Das ist ein Ansatz, der vor 20, 25 Jahren vielleicht noch angemessen war. Die Welt wartet nicht darauf, mit uns Europäern Handel abzuschließen. Wir müssen auf unsere Partner auch eingehen. Und manche moralisch überhöhte Belehrung aus Europa ist auch neokolonial in den letzten Jahren rübergekommen. Daran müssen wir arbeiten. Und zum Zweiten, glaube ich, müssen wir, was die internen Verfahren angeht, mehr auf EU-Only-Abkommen kommen, dass dann am Ende auch wirklich nur das Europäische Parlament und der Rat zustimmt und nicht die nationalen Parlamente. Denn wir sehen ja, wie ewig lange es dauert, dass in den Mitgliedstaaten dann die einzelnen nationalen Parlamente auch den Abkommen zustimmen. Also wir müssen unsere Handelspolitik modernisieren und wir müssen dort ein viel größeres Momentum erzielen. Die Zeit läuft uns davon und die Lage ist eben jetzt so, wie sie ist, angesichts der jüngsten Verwerfungen im transatlantischen Verhältnis.
Das heißt, wir gehen pragmatischer vor. Und würde das auch für China gelten, für die Politik in Richtung und die Zusammenarbeit mit den Chinesen? dass wir das mal neu bewerten vielleicht und uns überlegen, was wir vielleicht wirtschaftlich auch da kompensieren können?
Also China ist und bleibt natürlich für uns Europäer ein interessanter Markt, aber wir müssen schon sehen, dass China nicht irgendein beliebiges Drittland ist, sondern ich würde da immer die drei englischen Cs nehmen. Mit China, cooperate where possible, compete where needed, but confront where necessary. Machen wir uns nichts vor. Wir haben zwar wirtschaftliche Interessen mit China, aber die politischen Differenzen, die sind fundamental, weil die chinesische Volksrepublik eben eine ganz andere Vorstellung hat von internationaler Zusammenarbeit, von Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit. Und das hat natürlich auch Ausfluss auf unsere Zusammenarbeit. Don't put your eggs in one basket. Wir müssen als Europäer insgesamt unsere Lieferketten diversifizieren und auch unsere Rohstoffversorgung auf viel breitere Kanäle stellen.
Ist eine sehr wirksame alte Kaufmannsregel. Mache ich in meinem Unternehmen auch. Nicht so viel mit einem Kunden und auch nicht so viel mit einem Lieferanten. Dann ist man in einer Abhängigkeit. Wie würden Sie das einschätzen, Frau Klüver-Eschbrook?
Ich möchte nur ganz kurz die hervorragenden Punkte von David McAllister ergänzen. All das, was David McAllister beschrieben hat, ist genau richtig und ist der richtige Pfad. Wir dürfen uns in klassischen Standardfragen im Übrigen, das sind die großen Errungenschaften der Europäischen Union, dass wir in vielen Bereichen Standards gesetzt haben, Regeln gesetzt haben, die jetzt zum Teil auch für die ganze Welt gelten. Da sind wir natürlich gleich bei den Fragen um Hochtechnologie, um menschenwürdige Hochtechnologie im Übrigen, aber zum Beispiel auch für phytosanitäre Standards, wie sie so schön umgangssprachlich genannt werden, also die wir eingeführt haben, um unsere Bürger auch zu schützen. Da gibt es Verhandlungsspielraum, müssen wir uns auch anschauen. Aber den Punkt, den ich eigentlich machen möchte, und da hat David McAllister recht, worauf er hinaus will, ist, wir brauchen eine viel besser geartete Handelsdiplomatie. Im Englischen nennt man das Economic Statecraft, wo wir auch noch stärker mit unseren Unternehmen zusammenarbeiten. Ich war in der vergangenen Woche auf der Hannover Messe. Sie nehmen sich jede Dokumentation des BDI vor und da schwingt mit, wir haben nicht genug Zugang zur Politik, wir sind nicht genug im Austausch und umgekehrt hat die Politik nicht genug Diagnostik, zu Ihrem Punkt, Herr Kirschenmann, wie steht es eigentlich um Lieferketten? Wenn Sie Clemens Fuß fragen, der sagt Ihnen, ja, Sie können nicht an einem Freitagmorgen um 10.33 Uhr mit ganz genauer Sicherheit sagen, wie es der deutschen Wirtschaft eigentlich geht. Da gibt es diagnostische Instrumente, die wir uns im Übrigen bei den Amerikanern abgucken können, die genau über auch Technologie wissen, wie es um bestimmte Lieferketten bestellt ist. All diese übrigens hervorragende diagnostische Arbeit, die Gina Raimondo im Trade Department eingeführt hat unter der letzten Regierung, die gebraucht eine Trump-Regierung nicht. Aber wir müssen dahin kommen, dass wir auch in der Art und Weise, wie wir verhandeln, besser sequenzieren können, bestimmte Länder priorisieren können, auch mit ihnen reden können zu unterschiedlichen Bereichen, um da flexibler zu werden. Es gibt ganz große Chancen. Ich möchte noch ein paar Länder anfügen, die David McAllister jetzt ausgelassen hat, aber die sich aus der Zollliste jetzt als neue Partner anbieten im Übrigen. Und das zeigt nochmal, wie widersinnig diese Zollpolitik ist und wie schlecht dort gerechnet wurde. Mein Kollege Larry Summers, der ehemalige Finanzminister der USA, mit dem ich lange in Harvard zusammengearbeitet habe, der hat auch gesagt, naja, das hat so viel mit Realitäten in der Handelspolitik zu tun wie Astrologie und Astronomie zusammenkommen, also absurd. Wenn Sie hohe Zölle auferlegen auf Indonesien, auf Vietnam, Länder, die klassische Produktionsausweichländer sind für China, dann zeigt es doch nicht wirklich, dass es Ihnen daran gelegen ist, China im Handel einzuschränken, wenn Sie zeitgleich die möglichen Alternativpartner in eine drangsalierende Position bringen. Das sind Länder, die sich für uns noch viel stärker anbieten. Wir sehen, wie viel deutsche Industrie gerade auch in Indonesien quasi eine neue Strategie, eine China Plus One Strategie ausübt, dort mit produziert, falls der chinesische Markt wegfällt. Wir müssen jetzt eben auch vorsichtig sein. David McAllister hat es angesprochen. Die Chinesen werden sehr, sehr wohl versuchen, besonders mit der Überproduktion, der ihre innenpolitischen Dimensionen quasi noch zusammenhält, diese Güter auf den europäischen Markt zu schwemmen. Das heißt, wir müssen einerseits ankündigen, dass wir mit China reden wollen. Das ist eben die Sequenzierung in einer Handelsdiplomatie. Aber umgekehrt schauen, dass wir unsere Märkte in dem Sinne auch beschützen. Also, dass wir da in einem konstanten Dialog sind. Und das setzt voraus, dass wir ja etwas viel besser können werden müssen in Zukunft, was wir vielleicht vernachlässigt haben, sowohl im deutschen Kontext, aber eben auch im europäischen Kontext, genau eine Risikoabschätzung zu machen, besser in eine Dimension des Foresight zu kommen und dann schlussendlich noch besser, noch ja, strukturiertere Diplomatie zu machen. Denn das, und das sehen wir jetzt ganz stark an der Trump-Regierung, das können sie dort nicht. Wir hören heute schon von den ersten Entlassungen bei großen Autofirmen wie Stellantis und bei Weißgüterherstellern wie Whirlpool. Also es geht schon los. Die Arrhythmie, die sich Donald Trump gewünscht hat, tolle neue Produktionsstätten, eine quasi gigantische Reindustrialisierung des Landes, das bleibt in Summe jedenfalls strukturell aus. Und es zeugt einfach davon, dass einerseits zu viele Köche in der Küche waren, um diese Struktur zusammenzubringen und umgekehrt, dass sie jede wirtschaftliche Logik entbehrt.
Das können wir als Wirtschaft auch komplett unterschreiben. Ich meine, die Erklärung, warum jetzt auch Thailand besteuert wird zum Beispiel, ist ganz einfach. Viele der Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, chinesische Unternehmen, die Elektrogeräte herstellen, investieren inzwischen in Thailand oder Indonesien und bauen da Fabriken. Also so gesehen zielt das eigentlich auch wieder auf chinesische Investments. Die Frage der Logik hinter diesem Aktionismus ist schwer zu durchdringen. Wenn man sich mal klar macht, dass, wenn man das jetzt mal so denken würde, wären erhebliche Investments, ja, der Unternehmen in den USA erforderlich, um die Lieferketten komplett dort zu installieren. Die werden sehr langfristig gerechnet. Das heißt, man muss langfristig das Vertrauen darin haben, dass die Zollkonditionen und die ökonomischen Rahmenbedingungen so bleiben, wie sie sind. Und zwar zum Zeitpunkt, wenn das Investment entschieden und getätigt wird. Das hat aber keiner, weil letztlich wird damit gerechnet, dass das jetzt eine Zeit so ist, aber dass man wahrscheinlich irgendwann wieder zu einer vernünftigeren Zoll- und Tarifpolitik kommen werden muss. Deswegen wird das ausbleiben. Und am Ende treibt das die US-Wirtschaft in eine tiefe Rezession. Meine persönliche Meinung wird ja auch von vielen Volkswirten unterstützt. Wir müssen eben nur aufpassen, dass wir als Europäer bei der ganzen Sache nicht zu viel Schaden nehmen, denn wir haben auch viel zu verlieren. Amerika ist der größte Konsumgütermarkt der Welt. Die amerikanische Wirtschaft ist ausschlaggebend aktuell für die Weltkonjunktur, muss man ganz klar sagen. Und wenn der das schafft, die amerikanische Wirtschaft jetzt Richtung Rezession zu bewegen, was ja auch ernsthafte Erwartungen von vielen Ökonomen sind, dann wird das natürlich globale Auswirkungen haben. Wir sehen es jetzt an den Aktienmärkten, die sind immer sehr schnell und sehr, sehr sensibel, wie sie reagieren. Aber dass sie so heftig reagieren, zeigt auch, dass wir da ein richtiges Problem haben.
Aber ich glaube, Sie haben einen ganz wichtigen Faktor angesprochen und das ist der Faktor Zeit. Und der Faktor Zeit sprengt jedes populistische Argument. Wenn Sie jetzt den Vertreter der Automobilgewerkschaften mit Donald Trump an das Podium stellen, der sich vorstellt, wie jede alte Fabrikhalle in Michigan wieder auflebt, dann können Sie einfach dagegen stellen, dass einfach solche Produktionslinien wieder aufzubauen ist. Das haben Sie genau richtig gesagt. Das dauert 3 bis 5 Jahre. Dann ist theoretisch Donald Trump nicht mehr im Amt. Aber genau das, was Sie beschrieben haben, nämlich dass diese rezessiven Energien, die wir jetzt schon sehen, und das habe ich schon zur Amtseinführung gesagt, dass wir zu Ende Q1 in die Rezession steuern würden. Und genau so sieht es jetzt aus. Diese Auswirkungen, diese Rechnung wird nie aufgemacht. Das heißt, der Schmerzpunkt, und im Übrigen, das ist nochmal ein ganz kerndiplomatischer Punkt, die innenpolitischen Schmerzen, die Donald Trump aushalten wird, das ist, im Englischen nennt man das Wedge Issues, das ist auch nochmal ein Punkt, wo wir über die Unternehmensebene und über Diplomatie reinkommen könnten, Druck wegzunehmen vom Weißen Haus. Und da geht es nämlich darum, wie verhandeln wir, und das ist auch noch ein Punkt. Ich habe ein Programm zur Diplomatie und zur Außenpolitik geleitet an der Kennedy School. Es geht darum zu gucken, wie arbeitet man mit amerikanischen Gouverneuren zusammen? Wie macht man ordentliche Standortpolitik in den USA? Wie nutzt man die Chancen, die da sind? Vor allen Dingen aber auch, wie nimmt man die Diagnostik mit? Und wie gibt man das weiter an ein BMWK, an europäische Andockpunkte, an Europaparlamentarier, die wissen müssen, wie ist das Gefühl vor Ort? Und ich glaube, da gehen jetzt neue Verbindungen auf, die in der Tat helfen könnten, auch bestimmte Interessen deutscher Unternehmen, europäischer Unternehmen in Summe auch noch quasi zu beschützen, das herzustellen, was wir jetzt in Summe faktisch nicht mehr sehen, nämlich eine Art und Weise, sich auf diese Veränderung einzustellen, also sich umgekehrt Zeit zu kaufen. Zeit ist ein wahnsinnig wichtiger Faktor in diesem ganz, ja, prekären Moment, in dem wir uns befinden.
Ich würde jetzt ganz gern nochmal einen kleinen Themenwechsel vornehmen und nochmal zum Thema Außen- und Sicherheitspolitik übergehen. Wir sehen den furchtbaren Krieg in der Ukraine auch noch jeden Tag im Fernsehen. Das macht mich persönlich absolut betroffen. Ich hätte nicht gedacht, dass in Europa sowas wieder passieren kann und möglich ist. Wir sind alle schockiert über das, was wir da sehen und fragen uns, wie lange dauert das noch? Jetzt verhandelt Trump äußerst erfolglos mit den Russen seit geraumer Zeit. Man kann eigentlich sagen, Putin führt ihn am Nasenring durch die Manege der Weltpolitik. Trump hat eine ganze Menge gegeben, ist von vielen Positionen abgerückt, hat eigentlich nichts gefordert von den Russen und hat erwartet, dass Entgegenkommen passiert. Das ist bisher nicht passiert. Wie schätzen Sie das ein, Herr McAllister? Wie geht das da weiter auf diesem Thema?
Also eines ist klar, am Ende kann es nur eine Lösung geben für einen Waffenstillstand, der dann in einen möglichen Frieden überführt werden könnte, wenn die Ukraine mit am Tisch sitzt und wenn das auch zu Bedingungen erfolgt, die die Ukraine akzeptieren kann. Es kann unter keinen Umständen akzeptiert werden, dass Putin auf dem Verhandlungswege das erzielt, was er militärisch nicht geschafft hat, nämlich die Ukraine zu unterjochen. Klar ist auch, dass alle zukünftigen Verhandlungen, Entscheidungen über die Zukunft der Ukraine auch eine unmittelbare Auswirkung auf die europäische Friedens- und Sicherheitsarchitektur haben. Deshalb müssen die Europäer mit am Tisch sitzen. Es kann nicht sein, dass über die Zukunft Europas, über die Köpfe der Europäischen Union und anderer wichtiger Player in Europa hinweg verhandelt werden kann. Nun hat es ja Verhandlungen gegeben zwischen den Amerikanern und den Russen in Riad, aber Putin hat ja noch keine Zustimmung erteilt und sie ist auch an eine ganze Reihe von Bedingungen geknüpft. Wir als Europäer haben eine ganz klare Haltung. Wir sollten uns tunlichst hüten, davor existierende Sanktionen gegen die Russische Föderation aufzuheben, bevor ein nachhaltiger, ich betone nachhaltiger Frieden, der die Interessen der Ukraine berücksichtigt, überhaupt implementiert ist. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch eine ganze Reihe von wichtigen Fragen, die noch gar nicht geklärt sind. Erstens, was für Gebietsabtretungen soll denn die Ukraine eigentlich vornehmen? Wir stehen als Europäische Union zur territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine und Fragen von möglichen Gebietsabtretungen können, wenn überhaupt, nur mit Zustimmung der Ukraine erfolgen. Zum Zweiten, wir brauchen Sicherheitsgarantien für die Ukraine und das bedeutet eben auch amerikanische Sicherheitsgarantien. Und das Dritte, mit Blick auf ein mögliches Rohstoffabkommen zwischen den USA und der Ukraine, auch dort gibt es natürlich noch ganz viele offene Fragen, die vernünftig zu klären sind. Also kurzum, unsere europäische Strategie ist es, wir stehen weiterhin in der Seite der Ukraine. Wir wollen die Ukraine so stark wie möglich machen, damit die Ukraine aus einer Position der Stärke heraus dann in mögliche Verhandlungen mit der Russischen Föderation eintreten kann.
David McAllister hat völlig recht bei auch der Beschreibung der Sequenzierung, wie jetzt wir zu einem tragbaren Abkommen, einer Möglichkeit kommen, in der Ukraine Frieden und Befriedung zu bringen. Auch hier muss man bei Donald Trump hinter die Kulissen schauen. Man muss schauen, was diese enge Freundschaft mit Russland begründet. Und auch da gibt es auch schon einen Plan, ähnlich wie Project 2025, muss man ihn gelesen haben, ein Plan des National Economic Council, wo es darum geht, den Dollar und die Wirtschaftsbeziehungen Russlands zu instrumentalisieren. So aber, dass eine neue, nicht nur Männerfreundschaft zwischen Wladimir Putin und Donald Trump entsteht, sondern eine neue wirtschaftliche Zusammenarbeit, die noch weiter das torpedieren würden, was wir jetzt schon an den Resten eines internationalen Finanz- und Wirtschaftssystems sehen muss. Also man muss diese Pläne wie immer jetzt in der Trump-Regierung ernst nehmen, man muss sich mit ihnen beschäftigen und man muss schauen, welche Gegenmaßnahmen man diplomatisch, wirtschaftlich dagegen halten kann, auch im Sinne unserer erweiterten Sicherheitspolitik, auch im Sinne der Sicherheit Europas nach vorne.
Ja, vielen Dank, Frau Klüver-Eschbrock. Sie haben jetzt ganz dringende Anschlusstermine, deswegen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Herr McAllister, wäre eine Schlussfolgerung bei dem oder auf das, was Sie eben sagten, das Thema die europäische Verteidigung zu stärken und eine europäische Komponente aufzubauen?
In der Tat, wir müssen als Europäer jetzt sehr viel mehr für unsere eigene Sicherheit und Verteidigung tun. Zweitens, dafür werden wir sehr viel mehr Geld ausgeben müssen. Und entscheidend ist jetzt, dass wir das Geld der Steuerzahler sinnvoll ausgeben. Das heißt, wir müssen es effektiv machen. Und effektiv machen bedeutet, dass wir enger europäisch zusammenarbeiten. Wenn wir gemeinsam militärisches Gerät einkaufen, wenn wir gemeinsam militärisches Gerät erforschen, da kriegen wir bessere Stückpreise, dann kriegen wir sehr viel mehr Gegenleistung. Und im Übrigen, wenn wir als Fernziel die integrierten europäischen Streitkräfte eines Tages haben wollen, ist doch die erste Voraussetzung, dass wir gemeinsam das Gerät haben, an dem wir die Soldatinnen und Soldaten ausbilden können und dann auch in die Einsätze schicken können. Und Herr Kirschmann, gegenwärtig geben die Europäer 80% ihrer Rüstungsausgaben außerhalb der Europäischen Union aus, größtenteils in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und ich weiß auch, dass man diese Zahlen nicht von heute auf morgen umdrehen kann. Das wird Jahre dauern.
Also das finde ich total richtig, Herr McAllister. Wir müssen gucken, dass wir einheitliche Standards finden, dass wir die Industrie aufbauen. Da haben wir ja auch aktuell Potenzial. Wir haben auch aufgrund der Transformation in der Automobilindustrie in Niedersachsen zum Beispiel auch Möglichkeiten, Arbeitskräfte, aber auch Produktionsstandorte oder auch Flächen in den Bereich Rüstung umzuwidmen oder umzunutzen. Da ist ja in Deutschland momentan auch sehr viel in Bewegung. Wir haben zu dem Thema auch viel gemacht in der IHK, waren auf der Sicherheitskonferenz vom Handelsblatt jetzt zweimal, jeweils im Februar, um uns mal darüber zu informieren, wie sich die Entwicklungen da darstellen. Aber gehen wir mal einen Schritt nach vorne. Für all das brauchen wir eine Einheit, eine Einigkeit in der Europäischen Union und eine große Gemeinsamkeit. Ich glaube, dass der Druck, der aus Amerika kommt, im Moment diese Einigkeit fördert. Aber es gibt ja auch Player in der Europäischen Union, die immer wieder querschießen. Wie schaffen wir das, dass wir in der Europäischen Union wirksamer werden und dass wir auch zu Entscheidungen kommen in Zukunft?
Also die Europäische Union ist mit 27 Mitgliedstaaten natürlich eine komplexe Angelegenheit. Und wir haben in vielen Politikbereichen qualifizierte Mehrheiten, wo ein einzelnes Mitgliedsland, wenn es sich querstellt, auch überstimmt werden kann. Es gibt aber einen wichtigen politischen Bereich, das ist die gesamte Außensicherheits- und Verteidigungspolitik. Da gilt das Einstimmigkeitsprinzip. Und das wissen natürlich Länder wie Ungarn, dass sie dort auch Entscheidungsprozesse verzögern, wenn nicht sogar blockieren können. Und deshalb gilt es immer wieder in der Europäischen Union, um Kompromisse zu ringen, Konsens zu finden, aber den Mitgliedstaaten auch deutlich zu machen, dass die Europäische Union mehr ist als nur ein Binnenmarkt und eine Zollunion, sondern eine Wertegemeinschaft. Und zur Wertegemeinschaft gehört auch, dass wir in der Außenpolitik eine wertebasierte und zugleich interessengeleitete Politik verfolgen. Ungarn, zum Teil die Slowakei, sind hier die Probleme. Auf der anderen Seite haben wir gerade in jüngster Zeit zwei wichtige verteidigungspolitische Papiere in der Europäischen Union vorgelegt bekommen, die grundsätzlich die Unterstützung von allen 27 Mitgliedstaaten gefunden haben. Und das ist der richtige Weg. Wenn Sie nach der Verteidigungsfähigkeit fragen, glaube ich, müssen wir Europäer jetzt drei Punkte dringend angehen. Erstens, wir müssen die Lücke bei den Verteidigungsausgaben rasch schließen und uns auf ehrgeizige Ziele einigen. Also, was kostet das, um unsere militärischen Fähigkeiten zu verbessern? Und wie wird das vernünftig und gerecht im NATO-Bündnis geschultert? Zweitens, wir müssen uns mit der Fragmentierung der nationalen Planungs- und Beschaffungsbemühungen befassen. Die einschlägigen Vorschriften, die Verbringung innerhalb der Europäischen Union sowie der Prozess der Genehmigungen sollte europaweit angeglichen werden. Wir haben theoretisch einen Verteidigungsbinnenmarkt, der funktioniert aber in der Praxis nicht. Und drittens, und das ist mir ganz wichtig in meiner praktischen Arbeit in Brüssel und Straßburg, wir müssen unsere Ressourcen intelligenter verteilen. Und zwar durch bessere Interoperabilität, gemeinsame Standards und durch eine umfassende Unterstützung der europäischen Verteidigungsindustrie. Die ist nämlich leider immer noch sehr fragmentiert. Und daneben braucht es eben jetzt die rasche Annahme des Programms für die europäische Verteidigungsindustrie, das EDE-Programm. Daran arbeiten Rat und Parlament mit Hochdruck. Und wir brauchen Fortschritte bei den großen gemeinsamen europäischen Leitprojekten, den Raketenabwehrschirm, Satellitenaufklärung, Cyberabwehr. Das sind so drei klassische europäische Großprojekte, die wir viel besser zusammen erledigen können, logischerweise, als alleine. Das alles erfordert auf der einen Seite starke nationale Verteidigungsfähigkeiten, aber eben auch eine neue starke Säule der europäischen Verteidigung. Letzter Satz. Wir müssen in den nächsten Jahren zügig innerhalb des NATO-Bündnisses den europäischen Pfeiler stärken. Und dieser europäische Pfeiler innerhalb der NATO kann dann auch der Nukleus sein für die von Ihnen angesprochene Europäische Verteidigungsunion. Donald Tusk, der polnische Ministerpräsident, hat vor wenigen Tagen einen bemerkenswerten Satz gesagt. Er hat gesagt, es kann nicht sein, dass 500 Millionen Europäer 330 Millionen Amerikaner darum anbetteln, sie zu schützen vor 143 Millionen Russen, die nicht in der Lage sind, seit 3 Jahren 43 Millionen Ukrainer militärisch zu besiegen. Wir haben als Europäer eine solche wirtschaftliche Macht. Wir haben auch eine politische Macht, aber wir müssen jetzt endlich unsere Sicherheits- und Verteidigungspolitik mehr in die eigene Hand nehmen. Die Zeiten sind vorbei, wo wir uns bedingungslos auf den Schutz der Amerikaner verlassen konnten.
Ja, absolut. Das heißt aber auch, dass wir entschlossene Entscheidungen treffen müssen und dass die Dinge umgesetzt werden müssen. Ich kann mich noch an den Anfang des Ukraine-Konflikts erinnern. Dann sind unser Hauptgeschäftsführer und ich glaube, 2-3 Monate später mal zu Rheinmetall gefahren und haben uns mit denen unterhalten, haben da sehr viel aufgeschrieben, warum Wehrbeschaffung nicht so richtig funktioniert und was so die Pain Points sind aus Sicht der Rüstungsindustrie. Und die hatten zu dem Zeitpunkt noch nie einen Auftrag, hatten schon eine Menge Material bestellt und keiner hat mit denen gesprochen. Das ist inzwischen besser geworden. Aber wir müssen da Fahrt aufnehmen. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Dazu kommt eben auch das Thema Regulierung. Wir haben uns unglaublich viele Regulierungen gegeben. Da ist die EU im Übrigen bei den Produkten und in allen Lebensbereichen auch sehr vorne dabei. Das ist für mich manchmal als Elektrogerätehersteller auch nicht so einfach. Ich bin kurz davor, dass ich einen Toaster von außen kühl und von innen beheiz, weil der ja nicht heiß werden darf, außen, wenn da einer anfassen könnte. Aber ich habe jetzt auf der Verteidigungskonferenz ein Beispiel gehört von einem Kollegen aus der Rüstungsindustrie, der sagte, wir haben ein Modell für die Bundeswehr gebaut und eins für den Krieg. So, das kann es natürlich nicht sein, sondern wir müssen dann eben auch gucken, dass wir hier zu pragmatischen Lösungen finden und dann nicht Regelungen wie den Arbeitsschutz und bestimmte Dinge, die unter Kriegsbedingungen vielleicht auch hinfällig sind, so rein interpretieren, dass wir dann Sachen bauen, die am Ende nicht funktionieren können. Und da ist also auch noch viel zu tun. Also Sie haben es ja bei den Handelsabkommen gesagt, vielleicht will man immer zu viel gleichzeitig.
Absolut. Wir müssen als Europäer jetzt ernst machen mit der Entbürokratisierung und der Deregulierung. Wir haben uns in den letzten Jahren in Europa oft ein wenig verzettelt in der Klein-Klein-Regulierung. Letztlich gibt es einen ganz einfachen Satz, den ich Unternehmerinnen und Unternehmern nicht sagen muss. Weniger Bürokratie braucht mehr Wettbewerbsfähigkeit. Und deshalb begrüße ich es, dass die Kommission jetzt neue Signale aussendet, dass wir jetzt wirklich anfangen, ernst zu machen mit der versprochenen Entlastung der europäischen Wirtschaft. Unter anderem gibt es ja jetzt erste Regelungen des umstrittenen Lieferkettengesetzes, die erstmal später in Kraft treten sollen. Ich selber sage aber ganz ehrlich, es geht hier nicht nur um eine dringend benötigte Atempause bei diesen neuen Regulierungen, sondern wir brauchen ganz grundsätzliche Veränderungen, die substanziell unsere Wettbewerbsfähigkeit verbessern können. Vielleicht, um unser Gespräch abzuschließen, für mich gilt immer noch ein Satz von Jean-Claude Juncker, den wir beherzigen sollten. Europe should be bigger on big things and smaller on small things. Und die großen wesentlichen Aufgaben sind, Europa wieder wettbewerbsfähig zu machen, die Sicherheit und Verteidigung zu stärken und die irreguläre Migration zu bekämpfen. Und angesichts der jüngsten Verwerfung im transatlantischen Verhältnis sind Fragen der Wettbewerbsfähigkeit und der Sicherheits- und Verteidigungspolitik jetzt von ganz neuer, großartiger Dimension und Priorität zu behandeln.
Ja, Herr Mirkeisser, das war ein sehr, sehr schöner Schlusssatz. Dann brauche ich Ihnen gar keine Abschlussfrage mehr zu stellen. Also herzlichen Dank dafür, dass Sie heute dabei waren und für die tolle, anregende Diskussion. Wir hatten ja eine Reise nach Brüssel geplant, die wir dann aus Termingründen und Koordinationsgründen irgendwie wieder abgesagt haben. Aber vielleicht klappt es im nächsten Jahr. Ich würde mich freuen, wenn wir uns mal live treffen. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit, viel Erfolg bei den Verhandlungen mit unseren Gesprächspartnern in der EU und auch vor allen Dingen in den USA. Und hoffen wir gemeinsam, dass sich die Dinge wieder zum Guten wenden. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung und Ihnen alles Gute. Und ich bin jederzeit auch Ansprechpartner als für die niedersächsische Wirtschaft in Brüssel.
Das war die 3. Folge von Moin Wirtschaft zum Thema EU und USA. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Dann freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und bewerten. Gibt es Themen, die Sie interessieren? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an redaktion@ihklw.de, Stichwort Moin Wirtschaft. In den Shownotes finden Sie übrigens die Links zu unseren Studien und Quellen. Bis zum nächsten Mal.